Hallo und herzlich willkommen zu Niere to go, dem Podcast für Nephrologie. Wir präsentieren spannende Themen rund um die Nephrologie und die Menschen, die sie begeistert. Wir, das sind Bernd Hohenstein
und Daniela Schmiedeke,
eure ModeratorInnen von Niere to go. Heute wird uns bei Niere to go eine ganz besondere Ehre zuteil, denn wir haben mit Professor Julius nicht nur einen großartigen Arzt, Spezialisten auf dem Gebiet der Stoffwechselerkrankung und Wissenschaftler, sondern auch einen Menschen, der sowohl deutsche Geschichte als auch Medizingeschichte miterlebt und mitgestaltet hat, zu Gast. Ich freue mich sehr darauf, heute etwas von ihm über das wunderschöne Dresden, die Stadt, in der ich studieren durfte, und über die vielleicht auch teils wilde Zeit der Medizin in den 60er und 70er Jahren und seine persönlichen Errungenschaften und seine immer noch aktive ärztliche Karriere zu erfahren. Herzlich willkommen, Professor Julius. Stellen Sie sich gerne nochmal persönlich vor. Wo und in welcher Funktion arbeiten Sie?
Ja, schönen Dank. Ich bin ja Kriegskind, 1944 geboren, habe also noch Erinnerungen an die Ruinen in Dresden, an den Wiederaufbau in den 60er und 70er Jahren, habe Medizin studiert in Berlin und in Dresden und habe 1969 als jüngster Assistent an der medizinischen Klinik der Medizinischen Akademie gestartet. Damals wurde ein neuer Lehrstuhl aufgebaut, der Lehrstuhl für Stoffwechselkrankheiten und Endokrinopathien. Mein damaliger Chef war Professor Haller und er hat also mich dann auch gefördert. Ich habe also dann im Grunde genommen seit 1969 kontinuierlich auf dem Gebiet der Stoffwechselkrankheiten gearbeitet. Habe dann Facharzt gemacht, hatte schon als Student promoviert, habe dann habilitiert 1984 und in den 80er Jahren haben wir uns dann zunehmend den Fettstoffwechselstörungen zugewandt. Vorneweg haben wir vor allen Dingen mit Diabetikern beschäftigt. Damals zu DDR-Zeiten kriegt man als Diabetiker noch einen Zuschuss zur Ernährung, sodass alle Diabetiker in zwei Ambulanzen in Dresden sich konzentrierten. Wir hatten also in unserer Diabetesambulanz in den 70er, 60er, 70er, 80er Jahren bis zu 9000 Patienten. Es gab nur zwei Ambulanzen in Dresden. Und wie gesagt, wir haben dann uns dem Fettstoffwechsel zugewandt und haben dann Familien behandelt, die Erkrankte hatten, die also zeitig gestorben waren. Patienten mit einer familiären Hypercholesterolämie. Wir haben damals keine Möglichkeiten, irgendwie die effektiv zu behandeln. Es gab ja praktisch eigentlich auch international nichts. Und wir haben die mit C-Dur, also Bezafibrat, aus dem Westen behandelt. Aber die sind unter unseren Händen gestorben und da haben wir dann von der Apherese erfahren. Und in der klinischen Chemie ist in den 80er Jahren ein Säulenpaar entwickelt worden mit Antikörpern, so wie sie zuletzt Miltenyi auch entwickelt hatte, gegen Apolipoprotein B. Und diese Säulen sind aber nicht zum Einsatz gekommen, weil die DDR pleite war und die Filter, die Plasmafilter nicht zur Verfügung stellen wollte. Und ich bin also dann 1987 zu einem Sabbatical in Moskau gewesen, ein halbes Jahr, und habe dort Apherese kennengelernt und gelernt. Und da waren praktisch Maschinen aus Japan, also Kanika-Maschinen, und es waren neu entwickelte russische Säulen, so wie sie auch Miltenyi später entwickelt hat. Sodass ich also dort die Basics geschaffen habe. 87 wusste man aber noch nicht, dass die Wiedervereinigung kommt. Die Wiedervereinigung hat uns dann ermöglicht, für mich als Nicht-Nephrologen, als Lipidologen, Apherese zu lernen. Da bin ich in Göttingen gewesen mit zwei Schwestern. Mit zwei Patienten haben wir gestartet. Inzwischen sind wir weltweit das größte universitäre Apherese-Zentrum mit über 170 Patienten, die permanent mit Lipoprotein-Apherese behandelt werden. Außerdem mache ich noch Sprechstunde und führe also Patienten mit Fettstoffwechselstörungen, zum Teil auch noch Diabetiker. Soweit zu meiner History.
Wow, also schon allein der kurze Abriss, den Sie uns jetzt gegeben haben, ist total beeindruckend. Und ich freue mich unheimlich auf das Gespräch jetzt und würde gerne von Ihnen, weil Sie haben ja schon gesagt, Sie sind waschechter Dresdner und haben eben ja die schrecklichen und auch die schönen Momente erlebt, die Stadt getroffen haben. Können Sie uns vielleicht mitnehmen, wo Sie genau geboren sind und wie Sie aufgewachsen sind und wie Sie eben diese Jahre erlebt haben ab 1944?
Ja, ich bin geboren in Görlitz. Das lag daran, dass mein Vater war Lehrer, die Schule war ausgelagert, weil Dresden bombardiert wurde. Meine Mutter stammte aus Görlitz, deswegen bin ich dort geboren, aber habe dann praktisch 2 Jahre in Sebnitz gewohnt, weil die Wohnung in Dresden, die meine Eltern hatten, nicht bewohnbar war. Und seit 1946 habe ich kontinuierlich in Dresden gewohnt. Und habe also, wie gesagt, den Aufbau dann auch wirklich erlebt. Wie ich zur Medizin gekommen bin, sollte ich vielleicht nochmal erzählen. Das hatten Sie vorhin auch schon angesprochen. Ich war in der Oberschule im Roten Kreuz, habe also Kurse dann absolviert, mich dafür interessiert. Für mich war eine Alternative, eventuell Jura zu studieren. Das war mir aber dann zu politisch, sodass ich also dann mich für die Medizin entschieden habe. Alternativen wären für mich noch Sprachen gewesen. Ich habe über viele Jahre als Dolmetscher und Reiseleiter für sowjetische Reisegruppen gearbeitet. Da bin ich als Student mal dazugekommen, weil die Lehrerin, die wir in Berlin hatten, in Russisch auf mich aufmerksam geworden war, dass ich also gut Russisch sprechen konnte. Und das habe ich dann über 20 Jahre gemacht. Und ansonsten waren meine Eltern waren praktisch Lehrer, ja.
Und in welche Zeit ist denn da bei Ihnen dann der Mauerbau gefallen und wie haben Sie das miterlebt oder hat man das miterlebt? War das
ja,
Thema?
Mauerbau, ich habe ja angefangen 1963 in Berlin zu studieren, da war die Mauer 2 Jahre alt, da war die für uns Alltag. Wir konnten uns ja durch die Mauer nicht nähern. Die Mauer war für uns natürlich in keinster Weise durchlässig, aber ich hatte eine Cousine, deren Familie, das war also die Familie meiner Tante, die waren in 15 Jahren aus der DDR in die Bundesrepublik übergewechselt. Die hatte in Berlin studiert und mit der habe ich mich in Berlin getroffen. Die Westberliner durften ja rüberkommen, sodass ich also dort auch Westkontakte hatte.
Und wie haben Sie das Studium in Berlin und dann in Dresden erlebt? Was war da besonders?
In Berlin waren ja die Vorklinik, die gab es an der Medizinischen Akademie in Dresden nicht. Deswegen haben wir also praktisch an der Charité dort, da waren es 26 oder so Seminargruppen, wir waren also ein Riesenstudienjahr. 5 davon waren aus Dresden oder delegiert von Dresden. Und wir haben also bei wirklich bedeutenden Leuten, wie zum Beispiel der Professor Temprop, bekannter Biologe, oder auch der Professor, fällt mir jetzt nicht ein, der Biochemiker, der war also auch Rappaport, Professor Rappaport, der war auch ein bekannter Mann, bei denen hatten wir dort Vorlesungen.
Und du bist ja aber in den internistischen Zweig gewechselt. Was hat dich da angetrieben, in die innere Medizin zu gehen?
Innere Medizin war eigentlich, mein Wunsch war eigentlich zum Studienabschluss in die Kardiologie zu gehen. Aber man musste erst mal anfangen in der allgemeinen inneren Medizin, da habe ich vorhin schon gesagt, als jüngster Assistent wurde ich dann dem neu zu schaffenden Bereich für Stoffwechselkrankheiten zugeordnet. So bin ich in Stoffwechsel gekommen. Eigentlich mein Wunsch war, Kardiologe zu werden. Aber es gab ja damals keine kardiologische Klinik, sondern die Kardiologie, die damals viel bescheidener war als jetzt, war Teil der inneren Medizin.
Und wurde man in der DDR dann da zugewiesen oder hätten Sie schon auch sagen können, nee, das möchte ich nicht so gerne machen, den Bereich?
Also ich hätte Nein sagen können zu dem Bereich, aber der Professor Haller war damals neu zum Klinikdirektor auch berufen worden. Der war persönlich sehr nett, das hat mich also auch persönlich sehr interessiert, das Gebiet. Und das hat sich einfach so automatisch ergeben, würde ich sagen.
Und wenn man jetzt in deine Umgebung reinguckt, du bist ja dann praktisch in den 60er Jahren wieder in Dresden gewesen. Wie hat sich die Stadt in der Zeit dann entwickelt? Das war ja noch weit von dem entfernt, wie man Dresden heute kennt, ja?
Natürlich. Also die Innenstadt war ja praktisch komplett zerstört. Es gab großen Wohnungsbau, insbesondere in den 70er Jahren gab es viel Wohnungsbau. Für mich in Erinnerung bleibt auch insbesondere noch die Wiedereröffnung der Semperoper. Die war 85. Da hatten wir Kontakte als Mediziner zu einem Bauarbeiter, der uns in der Bauphase der Semperoper dort dann immer wieder eingeladen hatte. Ich habe also mal unter der Decke der Semperoper auf dem Gerüst gestanden, unter Goethe und Schiller.
Wahnsinn.
Werde ich nie vergessen. Da war also praktisch der Innenbau noch Rohbau und die Foyers waren schon fertig. Es war also ein sagenhafter Kontrast. Das ist eigentlich eine bleibende Erinnerung für mich.
Ja, glaube ich ihm. Also kann ich jedem auch nur raten, der mal in Dresden ist, da muss man unbedingt reingehen. Ich war als Studentin jedes Semester dreimal dort, weil es gab so ein Studententicket. Das war wirklich grandios. Zum wirklichen Spottpreis konnte man wirklich wunderbare Operetten und Opern und Ballett vor allem auch angucken. Das ist schon natürlich ein Juwel der Stadt und umso faszinierender, dass sie da den Wiederaufbau miterlebt haben. Allein in der Studienzeit, wo ich dort war, hat sich die Stadt ja so stark verändert, wie schön am Altmarkt da auch die Lücken gefüllt wurden. Das haben Sie bestimmt auch mitbekommen.
Der Altmarkt war ja alles Ruin nach dem Krieg. Das ist ja alles wieder neu gebaut worden, dann in den 60er Jahren schon. Das ist richtig, ja. Das kulturelle Leben war auch zu DDR-Zeiten in Dresden wirklich sehr gut. Also wir hatten ja Peter Schreier, Theo Adam, berühmte Sänger, die weltweit gereist sind. Die waren ja, stammten ja alle aus Dresden.
Und wie haben Sie die Medizin erlebt? Weil so Berichterstattungen sind ja manchmal so, dass man schon sehr irgendwie restriktiv irgendwie unterwegs war oder sagen wir beschränkt war mit manchen Medikamenten oder dass man irgendwie Vorgaben hatte auch zu manchen Therapien, wie man sich verhalten sollte.
Also ich bin ja deswegen auch an der Hochschule gerne geblieben, weil eben wir die Möglichkeiten hatten, aus dem Westen Medikamente zu importieren, weil wir die Möglichkeiten hatten, nicht die Restriktionen, die man in dem Kreiskrankenhaus als Chefarzt gehabt hätte, dass man also sich dort um die Reinigung, fehlende Reinigungskraft kümmern musste und so weiter. Das war alles hier nicht. Unsere objektiven Möglichkeiten waren natürlich sehr begrenzt. Also wenn Sie daran denken, in den 80er Jahren gab es in der ganzen DDR nur zwei Möglichkeiten, eine Corona-Angiografie durchzuführen. In Leipzig und Berlin, da waren Wartezeiten bis zu 2 Jahren, bis man dort dran kam. Und die Hämodialyse an unserer Klinik ist aufgebaut worden als Studentenprojekt. Da hat man also Studenten eingesetzt mit großen Kesseln dann, wo das die Lösung gemischt wurde dort und so weiter, weil man keine Schwestern hatte. Und das waren natürlich auch, eine Patientin von mir ist auch am Nierenversagen verstorben, weil kein Dialyseplatz war. Also das war alles wirklich sehr rückentwickelt. Auch international waren wir sicher hinterher. Was aber eben besser war, ich hätte fast gesagt als jetzt, war die interdisziplinäre Zusammenarbeit. Wir waren eine Arbeitsgruppe von 12 Ärzten im Stoffwechselgebiet. Jetzt sind wir, je nachdem, wie man rechnet, vielleicht noch 5 oder 6. Also es war praktisch so, als ich damals zu DDR-Zeiten Stoffwechselambulanz, sprich Diabetesambulanz gemacht habe und wurde krank, war es kein Problem, dass ein Kollege mich ersetzt hat. Da brauchte ich bloß zu sagen, ich bin typischerweise nicht krank gewesen, aber wenn ich mal war, war das kein Problem. Mhm. Während wenn ich jetzt plötzlich mal nicht da bin, da gibt es niemanden, der mich ersetzen kann. Also auch die klinische Tätigkeit, damals hatten wir Oberärzte, die praktisch eine Stationsarztfunktion hatten, die also immer da waren. Die sind nicht ständig auf Kongressen gereist. Die haben auch keine Wissenschaft gemacht. Was man aber machen musste, war Studentenunterricht und medizinische Betreuung. Wer das nicht wollte, der musste gehen. Mhm. Aber wenn Studenten und das wurde akzeptiert und das war also auch für die Patienten natürlich ganz gut, weil dann nicht ein ständiger Wechsel erfolgte. Da gab es wirklich eine stabile Situation.
Also praktisch so ein klassischer zweisträngiger Weg eigentlich, wo einerseits klinische Lehrer, das ist ja fast so ein bisschen das Modell, das die Amerikaner in ihrem System haben, klinische Lehrer und dann eben die Leute, die wirklich mehr in der Science drin sind und die dann auch eine andere Zuteilung an, sagen wir, auch klinischer Tätigkeit und eben auch Arbeitszeit dafür bekommen.
Unsere Science war auch damals so, wir hatten ein Stoffwechsellabor, da hatten wir 3 Chemiker, die sich praktisch um Wissenschaft bekümmert haben. Auch meine Habilitation verdanke ich der Kooperation mit 2 Chemikern davon, die praktisch die Methoden aufgebaut haben, die ich dann mit eingesetzt habe sozusagen. Und das ist ja jetzt völlig anders. Das kann man mit der jetzigen Zeit gar nicht mehr vergleichen.
Ja. Es gönnt sich halt natürlich ein Klinikum nicht mehr im großen Stil festangestellte Wissenschaftler, sondern es basiert ja alles auf entsprechenden Förderanträgen.
So ist es.
Und das ist natürlich viel, viel schwieriger.
Wir haben auch damals praktisch keine Förderanträge stellen müssen, so wie jetzt bei der DFG und so weiter. Wir hatten eine staatliche Finanzierung. Es ist vielleicht nochmal interessant, ich bin dann auch Reisekader geworden und durfte nach dem Westen reisen. Das hat mein Chef lange beantragt, das ist nicht gut gegangen über viele Jahre, als dann aber die politische Situation sich eben etwas aufgeweicht hatte, 86, habe ich meine ersten Westreisen gemacht. Zum Beispiel nach Bologna, nach Paris, das war natürlich eine andere Welt. Ein Knüller war auch, als ich in Moskau war, bin ich von Moskau aus nach der DDR zurückgeflogen und bin nach West-Berlin zu einer Diabetestagung gegangen. Und da man dort keine Stadtkarte hatte, habe ich dort also einen Mitreisenden dann gefragt, in der S-Bahn, wo ich hin muss. So hat mir das Hotel dann erklärt, wie ich dorthin komme. Es war ja so, als Westreisender hatte man ja kein Geld, man hatte bloß ein Notgeld und musste ansonsten sich absolut darauf verlassen, dass einen die Gastgeber ernährten, unterbrachten, war alles.
Oder ein paar goldene Armbanduhren mit Siemens zum Tauschen.
Nee, das war alles schwierig. Wir wurden ja überprüft. Das ging nicht so ohne weiteres.
Jetzt hast du ja schon so ein bisschen aus den Zeiten erzählt. Kannst du nochmal sagen, so medizinische Entwicklung, du hattest das in der Apherese dargestellt, auch das Dialysethema schon. Was gab es noch Entwicklungen, wo du sagen würdest, das hat dich über die Jahrzehnte hinweg nachhaltig beeindruckt?
Also die Weiterentwicklung in der Kardiologie ist ja ganz gewaltig. In der Lipidologie ist sie gewaltig. Was wir jetzt für Medikamente haben, ist ja sagenhaft. Ich habe als Student in der Rheuma-Station gearbeitet, damals auch, was man jetzt dem Rheuma-Patienten alles verordnen kann, das sind ja Welten dazwischen. Also ich bin schon tief beeindruckt, wie die Medizin weitergeschritten ist.
Und ich bin ja Nephrologin, wie Sie ja wissen. Können Sie vielleicht nochmal erzählen, was Sie sich gedacht haben, als Ihnen das erste Mal von der Dialyse oder von diesem Dialyseverfahren erzählt wurde? Und wie war Ihr erster Eindruck von diesem Verfahren?
Sie reden jetzt von Apherese oder Dialyse? Nee,
erstmal nochmal Dialyse. Apherese interessiert mich also danach natürlich auch.
Dialyse war von mir ganz weit weg. Es war ja, wie gesagt, ein Studentenprojekt, was dort bei uns gemacht wurde. Bin ich nie gewesen in der Abteilung, habe ich nie was damit zu tun gehabt. Und Apherese, wie gesagt, mein erster Kontakt war in Moskau. Das heißt, genauer gesagt, haben wir 1987 mal einen Schweizer Professor hier gehabt, der Professor Riesen. Der hat zwei Säulen mitgebracht. Da haben meine nephrologischen Kollegen damals eine experimentelle Apherese durchgeführt. Das war aber bloß einmalig und ja. Also das war im Grunde genommen, um das mal zu messen, um das hier zu demonstrieren, wie das gehen kann. Mit der Hämodialyse hatte ich eigentlich zu DDR-Zeiten nichts zu tun.
Und wie kam es dann, Sie haben sich informiert in Moskau oder wurden auch geschult und haben sich das Verfahren angeguckt. Wie lief das dann ganz praktisch ab, dass Sie das in Dresden etabliert haben? Also hat man da dann einfach die Sachen gekauft und gesagt, jetzt fangen wir mal an mit zwei Leuten?
Wir haben zwei Zimmer auf Station geräumt, haben mit zwei Schwestern, die also Dialyseerfahrung hatten, angefangen, haben Schulung in Göttingen gemacht mit den zwei Schwestern und mir. Die erste Maschine wurde, da war der bayerische Sozialminister hier, der hat ja uns gesponsert. Und die ersten 100 Kits hat B. Braun-Melsung uns zur Verfügung gestellt. Und dann wurde also die Apherese Teil der Verhandlungen, der Pflegesatzverhandlungen mit dem Krankenhaus, also mit der damals medizinischen Akademie ja noch. Wir sind ja erst 93 dann medizinische Fakultät geworden. Und dann hat sich das alles so weiterentwickelt.
Und die ersten, die Sie behandelt haben, waren dann Kinder, wenn Sie das jetzt so gesagt haben?
Nein, wir haben keine. Wir haben nur Kinder mal mit Immunadsorptionen behandelt, ausnahmsweise. Als Professor Hohenstein noch bei uns war, haben wir das im größeren Stil sogar gemacht. Jetzt ist es eigentlich seltener geworden. Wir haben bezüglich Lipoproteinapherese nur Erwachsene behandelt. Der zweite Patient, den wir damals behandelt haben, war 1990 38 Jahre alt, hatte eine Koronarangiografie mit einem nicht operablen Zustand. Das war also praktisch ausbehandelt. Der stammte aus einer Familie. Drei seiner Onkel waren im jüngeren Alter alle verstorben. Sein Vater hatte auch koronare Herzkrankheit, war dann später bei uns auch Apherese-Patient geworden. Diesen Patienten haben wir über 20 Jahre mit Apherese bei uns behandelt. Der hat dann praktisch weiter Karotisstenose entwickelt, musste an Karotiden operiert werden, hatte eine PAVK entwickelt. Da hat er eine Stammzelltransfusion dann bekommen. Also das war alles grenzwertig und so. Der hat auch einen Diabetes dann entwickelt. Zum Schluss haben wir dann die Aphorese aufgehört, weil er mit Repatha gut gelaufen ist, mit dem LDL. Aber der ist leider inzwischen dann auch verstorben, aber der ist immerhin über 60 Jahre alt geworden.
Ja.
Das ist im Vergleich zu also seiner Familie toll.
Kann man nur so sagen, ja. Kannst du nochmal sagen, also Medizin hast du ja schon so ein bisschen dargestellt. Konntest du irgendwas so ein bisschen Abgleich machen zwischen der Art, wie ihr Medizin gemacht habt, zu dem, was du bei Kontakten mit Ärztinnen und Ärzten aus den damals dann westlichen Bundesländern oder ganz grundsätzlich aus dem westlichen Bereich hattest? War da für dich wahrnehmbar großer Unterschied, mal abgesehen von der Arzneimittelversorgung?
Zu DDR-Zeiten hatte ich zwar bei Kongressen Kontakten zu westlichen Kollegen, habe aber dort nie bei deren Arbeit zusehen können. Nach der Wende gab es solche Kontakte. Wir hatten auch enge Kontakte zum Beispiel zur Münsteraner Arbeitsgruppe von Professor Aßmann. Mit dem haben wir auch zusammen Symposien dann durchgeführt. Unsere westlichen Kollegen hatten ja in der Regel dann eben auch USA-Aufenthalte, hatten eine andere Geschichte. Im Grunde genommen persönlich hat man sich immer gut verstanden, aber naja, es gab schon gewisse Unterschiede, die nicht so einfach zu beschreiben sind. Also ich will das nicht zu negativ sagen, aber es war schon, also ich kann mal sagen, die DDR-Ärzte waren mehr Patienten zugewandt, als man jetzt so ist, würde ich mal sagen.
Hm. Und wir haben jetzt das auch schon thematisiert, zu welcher Zeit genau in Ihrer Karriere war dann der Mauerfall? Und wissen Sie noch, wo Sie damals dann waren, als Sie davon erfahren haben?
Ja, also im Prinzip war das praktisch, ich war Dozent damals, als der Mauerfall kam. Damit war meine Karriere zu DDR-Zeiten eigentlich beendet. Der Mauerfall war ja in Dresden mit Demonstrationen verbunden, an denen ich nicht teilgenommen hatte, weil ich auch Angst hatte um mich und meine Familie. Der Mauerfall war natürlich auch mit den großen Erwartungen von den Ostdeutschen verbunden. Also wir hatten ja doch die Vorstellung, dass sich unser Leben jetzt verbessern. Und ich muss sagen, ich bin ja als Hochschulangestellter keinen einzelnen Tag arbeitslos gewesen, bin dann überprüft worden, war nie in der Staatssicherheit, hatte damit nie was zu tun, sodass ich also praktisch das problemlos überstanden habe. Und nach der Eröffnung oder nach der Wiedervereinigung bin ich dann Professor geworden. Ich hatte auch Anteile an der Gründung der Fakultät. Es gab dann 91, 92 eine Initiative, dass die Ostdeutschen nachweisen sollten, dass sie forschen konnten, weil der Wissenschaftsrat wollte eigentlich die Medizinische Akademie Dresden abwickeln. Und die sächsische Landesregierung wollte die aber gerne aufrechterhalten und eine Hochschule, also beziehungsweise medizinische Fakultät draus machen. Und da hat also dann der Wissenschaftsrat beschlossen, dass ein klinischer Forschungsverbund gegründet werden sollte hier aus Ostdeutschen, wo wir also zwei Themen hatten, Lungenfibrose, das war insbesondere Professor Herrmann aus der Radiologie, und die Arteriosklerose-Forschung, das war im Wesentlichen unsere Arbeitsgruppe und so ein paar andere noch dazu. Und wir haben also dann in Kooperation auch mit unseren westdeutschen Kollegen Forschung dort gemacht und nachgewiesen, dass wir forschen können. Und dieser Funktion verdanke ich im Grunde genommen auch meine jetzige Stellung, dass ich damals C3-Professor geworden bin. Mhm. Ich war also Sprecher des Dänischen Forschungsverbundes.
Ja, extrem spannende Geschichte, die du mit dir rumträgst. Und es ist ja umso beeindruckender, dass du heute noch aktiv bist, obwohl du eigentlich schon, man muss sagen, im 9. Lebensjahrzehnt angekommen bist. Ja. Und das, glaube ich, alleine ist schon eine bewundernswerte Leistung. Du bist ja auch verheiratet.
Ja.
Wie hast du diese Vereinbarkeit hinbekommen? Das ist ja auch nicht immer ganz so einfach. Ich weiß auch, dass deine Frau dir sozusagen durchaus auch sagt, dass du ab und zu Hause zu sein hast, auch jetzt. Ja, gut, genau. Da ist es vielleicht noch verständlicher. Ja. Wie war denn das in den verschiedenen Lebensphasen, auch in der DDR? Da waren ja doch auch viele Frauen berufstätig. Ich weiß nicht, ob deine Frau berufstätig war. Kannst du da ein bisschen was dazu erzählen? Also
meine Frau hat ja mit mir gemeinsam studiert, da haben wir uns kennengelernt, wir waren in der gleichen Seminargruppe, hatten uns dann verliebt und haben dann praktisch geheiratet mit Studienende, haben dann zwei Kinder bekommen. Das heißt, es war also so, verheiratet war, damit man überhaupt eine Wohnung kriegte. Wir haben dann also ziemlich unter miserablen Bedingungen im Dresdner Osten gewohnt, im Dresdner Westen gewohnt. Und haben dann, habe ich eine Eingabe mal gemacht, wie das damals hieß, haben dann eine bessere Wohnung in der Nähe des großen Gartens bekommen. Die war allerdings sehr klein. Unsere Tochter ist dann 1970, also 69 habe ich Studium beendet, 70 ist unsere Tochter geboren, unser Sohn ist dann 77 geboren. Die sind beide dann immer in Kindereinrichtungen gegangen und meine Frau hat die ganze Zeit gearbeitet. Die ist Dermatologin, hat also die Ausbildung gemacht an Krankenhaus Friedrichstadt in Dresden, beziehungsweise auch an der Medizinischen Akademie und hatte dann die Stelle in Heidenau. Dieser Weg war ja aber zu weit. Natürlich war die Belastung für eine Frau damals enorm, weil ja Einkaufen war eine Stadtsektion und ich war ja, sagen wir mal, dann auch beruflich natürlich ziemlich eingespannt. Da gab es auch durchaus mal Diskussionen darüber. es ist aber so, im Grunde genommen hat es meine Frau in der Summe dann durchaus toleriert. Ich bin ja auch dann nach der Wende zu vielen Kongressen gewesen, auch in Amerika gewesen und so weiter. Das hat meine Frau eigentlich ganz gut geschluckt. Ja. Jetzt hat meine Frau damit das Problem, ich bin ja nur schon eine Weile Rentner, dass ich immer noch so aktiv bin und zum Beispiel eben heute so einen Termin extra wahrnehme. Mhm.
Ja.
Was uns besonders ehrt, ja.
Ja, und spannend, dass sie halt auch Dermatologin ist und auch voll halt gearbeitet hat die ganze Zeit. Ich meine, da
hat... Ja, die hat also immer voll gearbeitet. Hatte dann von Heidenau, wo sie erst angestellt war, nach Dresden gewechselt, damit sie einen kürzeren Arbeitsweg hat. Da hat sie sich dann niedergelassen nach der Wende und die Freuden und Leiden einer niedergelassenen Praxis.
Genau, ja. Genau. Und ja, also da hatten sie mit Themen sich beschäftigt vor Jahrzehnten, genau, die immer noch total aktuell sind für berufstätige Ärztinnen. Und sie haben ja auch schon gesagt, genau, also ich, wenn ich jetzt richtig gerechnet habe, sind sie seit 55 Jahren Internist und eben auf einem unheimlich hohen Niveau. Was hat sie dazu bewegt, über das eigentliche Rentenalter hinaus ja immer noch so aktiv zu sein?
Also, wenn ich so ehrlich sagen darf, hatte ich natürlich vor, eher auch aufzuhören. Und als dann Professor Hohenstein mein Nachfolger im Aphorese-Zentrum wurde, habe ich auch gedacht, die Zukunft ist gelöst. Er hat uns ja dann zu unserer Überraschung hier verlassen, sodass ich mich dann noch hier erforderlich gesehen habe. Inzwischen hat sich unsere ärztliche Besetzung etwas verbessert. Wir haben zwei Angiologen, die sich auch für Lipidologie interessieren. Der eine arbeitet im Aphorese-Zentrum mit, die andere Kollegin macht Sprechstunde mit. Wir haben auch eine ständige Besetzung. Und die Nephrologen machen auch bei uns mit ärztlichen Dienst in der Aphorese. Das war damals alles noch nicht so. Weshalb ich noch arbeite, hat mehrere Gründe. Unter anderem denke ich auch, wenn man noch ein bisschen geistig gefordert ist, bleibt man länger aktiv. Es macht mir auch Spaß. Wir haben nette Schwestern, die ja Hämodialyse-Schwestern waren, ITS-Schwestern waren, die ein gewisses Niveau haben. Wir können ja auch nur intelligente Mitarbeiterinnen gebrauchen. Ja. Also dumme können wir nicht gebrauchen. Und dann hat es natürlich auch persönliche Vorteile, wenn man so alt ist und sich selber seine Rezepte nachschreiben kann. Da bin ich auf niemanden angewiesen. Also da gibt es durchaus verschiedene Gründe. Da ich auch verschiedene Krankheiten habe, kann ich mir selber meine Untersuchungen verordnen und werde überall bevorzugt behandelt. Also es hat auch persönliche Gründe.
Das heißt, allein die Zeit, die du in Wartezimmern verbringen müsstest, die kannst du in Arbeit besser investieren.
Genau so ist es, richtig. Jawohl. Ja.
Super. Gut, du hattest als eine deiner frühesten Publikationen gibt es dann den Titel Metabolic Effects of Weight Reduction in Obese Diabetics and Non-Diabetics, 1976. Liest sich wie eine Arbeit, die man heute auch auf den Kongressen, sowohl bei den Diabetologen, Nephrologen, bei den Angiologen in den Adipositas-Gesellschaften lesen könnte. Also heißt, haben wir immer noch sozusagen die gleichen Themen oder wie hat sich nach deiner Meinung die Behandlung von Fettstoffwechselstörung und metabolischem Syndrom verändert? Wie ist da deine Perspektive so ein bisschen?
Also damals haben wir ja bei Diabetikern Schalttage gemacht, Hafer-Obsttage. Das ist jetzt vielleicht wieder ein bisschen im Kommen. Das war aber eine Zeit lang ziemlich vergessen. Und zur Gewichtsreduktion haben wir einen Dresdner Schlankheitsturm durchgeführt. Den hat mein damaliger Chef dann, Professor Hannefeld, etabliert. Das war also im Grunde genommen wie eine hypokalorische Diät mit wenig Kohlenhydraten. Wir haben dann Kuren durchgeführt in Bergisch-Hübel und haben dann die metabolischen Effekte vor und nach der Kur gemessen. Das war diese Publikation hier. Meine erste Arbeit war aber interessanterweise im deutschen Gesundheitswesen über das Koma-Diabetikum, mit dem ich mich dann später eigentlich nie mehr beschäftigt hatte. Da hatte ich aber einen Vortrag gehalten und dann habe ich also praktisch mich mit dem metabolischen Syndrom über Jahre beschäftigt. Meine Habilitation war dann auch Stoffwechselkinetik beim metabolischen Syndrom.
Und würden Sie sagen, wir haben da jetzt mehr irgendwie, ich meine klar, Lipidapherese ist natürlich eine großartige Errungenschaft, aber auch ansonsten mehr an der Hand oder können wir das metabolische Syndrom durch die Erkenntnis der letzten Jahrzehnte eben besser behandeln? Wie sehen Sie es im Moment, wie wir
also haben? Die GLP-1-Agonisten haben natürlich einen Durchbruch jetzt gebracht. Das ist vorneweg, gab es ja nur die Möglichkeit der bariatrischen Operation. Da habe ich auch Patienten behandelt nach bariatrischer Operation. Das war ziemlich komplex. Die hatten dauernd Defizite. Das war praktisch sehr aufwendig. Das habe ich auch kaum jemandem neu empfohlen. Es gibt ja in Dresden zwei Zentren, die das nach wie vor betreiben. Wir haben das an damals Medizinische Akademie oder jetzt Medizinische Fakultät bisher nicht etabliert. Die Probleme der Gewichtsreduktion waren natürlich immer wieder. Es gab ja auch Rimona Band mal als ein zentral wirksames Mittel, was man zur Gewichtsreduktion hätte benutzen können, ist wieder vom Markt genommen worden, wegen Nebenwirkungen. Also alle anderen therapeutischen Optionen haben eigentlich nichts gebracht. Jetzt sind wir eigentlich erst in der Lage, die Patienten richtig abnehmen zu lassen. Der Dresdner Trunk hatte eben auch das Problem, dass die Leute, nachdem sie das nicht mehr gemacht haben, dann wieder zugenommen haben. Der Jojo-Effekt war schon zu DDR-Zeiten ein Problem.
Und wenn man jetzt nochmal die beiden Aspekte zusammenführt, wenn du auf diese ja wirklich vielen Apherese-Patientinnen und Patienten guckst, und wir haben ja nach wie vor diese spannenden Diskussionen über die Rolle des Gewichts und was Patienten nicht alles anstellen müssen, bevor sie mal zumindest in unseren Breiten Apherese genehmigt bekommen. Wie dominant ist das Thema aus deiner Sicht? Also haben jetzt 50% der Patienten, die eine Apherese-Therapie bekommen, wirklich Übergewicht? Oder muss man einfach mal sagen, man muss diese beiden Dinge mal klar voneinander trennen?
Also man muss das klar voneinander trennen. Der typische Patient mit einer Hypercholesterolämie oder mit einer Epiklein-A-Erhöhung ist nur leicht übergewichtig. Im Mittel haben wir praktisch ein BMI von, 32 oder 30, so ungefähr bei unseren Apherese-Patienten würde ich schätzen. Es gibt natürlich einzelne ganz dicke, aber das sind nur die Ausnahmen. Die ganz dicken haben ja auch sofort Venenprobleme. Venenzugangsprobleme sind ja auch eine Kontraindikation dann. Und Diabetiker sind eigentlich nur höchstens 30% der Apherese-Patienten. Hypertonie haben praktisch alle Apherese-Patienten. Das ist ja auch ein Teil des metabolischen Syndroms.
Eben, was ist Henne, was ist Ei bei diesen Erkrankungen. Und es gibt ja durchaus viele wirklich ganz schlanke Patienten, wo man ihnen ja schon ansieht, das ist eine genetische Problematik.
Natürlich, ja. Insbesondere auch Patienten, die sportlich aktiv waren, junge Männer, die einen Herzinfarkt hatten, die sind nicht dick. Ja.
Und der Anteil eurer LDL-Patienten, kannst du da nochmal was dazu sagen?
Hat deutlich abgenommen. Jeder neue Patient, der jetzt zu uns gekommen ist, hat hohes Leberprotein klein a. Wir haben am Anfang tatsächlich eine Patientin zum Beispiel gehabt, die hatte wirklich Sehnenxanthome in den Achillessehnen bei einer familiären Hypercholesterolämie. Und diese Sehnenxanthome sind unter unseren Augen weggegangen. Es gab einzelne Patienten, die hatten Xanthelasma da, die sind auch weg. Aber so die neuen Patienten in den letzten 15 Jahren haben solche klinischen Zeichen gar nicht mehr. Aber interessanterweise auch nicht mehr in der Ambulanz. Da sehen wir solche ausgeprägten klinischen Befunde kaum noch. Außer Ausländern, bei uns ist jetzt seit einem halben Jahr, dreiviertel Jahr, ein Libanese mit einer homozygoten familiären Hypercholesterolämie mit hohen Werten und der hat auch klinische Zeichen.
Ja. Wie viel Anteil von der Patienten haben eine Hypertriglyceridämie bei Ihnen?
Als Indikation für die Apherese überhaupt niemand. De facto, wir messen ja die Triglyceride regelmäßig, haben bis zu 30% auch gleichzeitig erhöhte Triglyceridwerte. Zumindest leicht erhöhte bis 5 Millimol oder so pro Liter. Das ist durchaus keine seltene Situation. Wir verordnen auch Fibrate zum Teil und sprechen immer wieder über Zuckerminderung und so weiter. Zum Teil liegt es natürlich auch an dem gleichen Diabetes, aber auch, wie gesagt, da spielen auch genetische Komponenten sicher eine Rolle mit dabei.
Hast du einen Guess, was passieren wird, wenn wir Antisens-Moleküle gegen Lipoprotein klein a auf dem Markt haben werden?
Voraussetzung dafür ist, dass die Endpunktstudien positiv sind. In der Horizon-Studie ist jetzt entschieden worden, die Studie zu verlängern, weil es zu wenige Ereignisse gab. Auch es müssen ja Ereignisse auch in der Placebo-Gruppe da sein. Und da die Patienten in der Placebo-Gruppe auch gut eingestellt sind mit LDL, ist das im Grunde genommen so, dass da nicht garantiert ist, dass die Lipoprotein-Klein-A-Senkung, die ja effektiv ist mit Beta-Carcin, wirklich einen Vorteil bringt bezüglich Endpunkten. Wir haben ja unsere Ambulanzdaten mal ausgewertet. Da hatten also 489 Patienten einen Mittelwert von 217 Nanomol pro Liter, das ist also eine deutliche Erhöhung, aber nur 46% davon hatten ein kardiovaskuläres Ereignis. Also ein hohes Lipoprotein klein a ist nicht automatisch, dass ein kardiovaskuläres Ereignis auftritt. Und die Grundstrategie, LDL zu optimieren, Diabetes zu optimieren, Nierenfunktion zu optimieren, physische Aktivität, gesunde Ernährung zu machen, also nicht zu rauchen und so weiter, ist durchaus effektiv. Sodass ich also denke, diese neuen Medikamente müssen erst beweisen, ob sie in Endpunktstudien wirklich was bringen. Wenn sie was bringen, werden sie eingesetzt werden, aber sie werden sicher sehr teuer sein, sodass es wieder eine Auswahl geben wird, wie bei PCSK9-Inhibitoren, dass man das nicht jedem geben kann, also im Wesentlichen in der Sekundärprävention. Und bei den Erfahrungen mit Pelacarsen kann ich auch sagen, da gibt es auch Nebenwirkungen. Da werden immer wieder Patienten übrig bleiben, die das nicht vertragen und die trotzdem eine Apherese brauchen.
Also kein Grund, sich nicht damit auseinanderzusetzen und das eigentlich auch im Hinterkopf zu behalten.
Wir können sowieso nicht die ganze Welt apherisieren, das ist völlig klar. Und wenn eben mehr Risikopatienten behandelt werden, als es jetzt der Fall ist, ist das gut für die Patienten. Aber die Zukunft muss eigentlich sein, mehr an die Primärprävention zu tun, also Statine schon zu nehmen, bevor ein Ereignis passiert ist. Da gibt es ja einen Trend, dass man diese 20% Risikoberechnung nicht mehr als Ziel nimmt, sondern dass man zum Beispiel eine positive Familienanamnese oder die Höhe von LDL als Grund für eine Statintherapie nimmt. Dass man also mit einem 30-Jährigen schon anfängt mit einer lipidsenkenden Pharmakotherapie. Und das wird natürlich das wird eine echte Gefahr für die Apherese, dass mal solche Komplikationen vielleicht nicht mehr auftreten werden.
Gut, da müssen wir, glaube ich, noch viele Gespräche mit DGAM führen, wie Patientinnen und Patienten primärpräventiv behandelt werden sollten. Aber das glaube ich auch, dass das einer der wesentlichsten Ansätze für die Zukunft sein wird. Lieber Ulrich, ich glaube, das war auch eine wahnsinnig wichtige Perspektive für die Zukunft, greift deutlich weiter als manches gesunde Herzgesetz und ich glaube, das ist auch der richtige Weg in die Zukunft. Ganz, ganz herzlichen Dank, dass du mit uns dieses Gespräch geführt hast, über eine tolle Karriere und wie ich finde, eine tolle Altersaktivität und weiterhin einen großen Impact, den du hast in der Community, was die Apherese-Therapie angeht. Und ich glaube, du bist ein Vorbild für viele andere und hast uns auch aufgezeigt, warum es sich lohnt, auch nach dem Renteneintritt noch weiterzuarbeiten. Vielen Dank dir für diese Unterhaltung.
Alles Gute. Vielen herzlichen Dank auch von mir. Es war sehr schön. Danke. Tschüss. Tschüss.